Christine, was war eigentlich bisher dein schlimmster Jetlag?
Oh, ich war 18 und bin mit der Schule nach Vancouver geflogen. Überhaupt mein erster Jetlag. Und es in der 9 Stunden Zeitverschiebung. Es war Februar, gefühlt jeder Tag einfach nur grau. Und im Hostelzimmer hat jemand so geschnarcht, dass ich nicht schlafen konnte.
Gott, das klingt furchtbar.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Unser Thema heute bei Überschlafen trifft wahrscheinlich gerade einige, die über den Sommer in Länder reisen, die ziemlich weit weg liegen, in eine andere Zeitzone reisen. Wir sprechen nämlich über den guten alten Jetlag. Da sind wir so müde, dass wir über Tag vielleicht schon wegpennen und nachts können wir dafür nicht schlafen. So sieht es nämlich oft aus.
Wir schauen heute mal drauf, wie entsteht so ein Jetlag überhaupt? Wie schnell kann man sich an eine neue Zeitzone gewöhnen und gibt's Tricks, mit denen man die Anpassung unterstützen kann?
Und im Schlafmythen-Check, da schauen wir uns an, ob es wirklich so ist, dass uns eine Reiserichtung leichter fällt, nämlich Reisen in den Westen, so heißt es ja immer. Ein ganzes Drittel unseres Lebens schlafen wir alle und deswegen sprechen wir hier über Schlafen, über sehr viele Schlafthemen. Und das machen wir hier zu zweit. Ilka Knigge, mein Name, ich bin Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Ja, und ich bin Dr. Christine Blume, ich bin Schlafforscherin und auch Schlaftherapeutin an der Uni Basel.
Kommen wir zum Jetlag. Wer mal in einer anderen Zeitzone war, der weiß, wovon ich rede. Wenn wir da ankommen, dann denkt sich unser Körper erstmal so, okay, was soll das? Warum ist es hier plötzlich entweder hell oder dunkel? Das kenne ich jetzt nicht so. Aber schauen wir mal aus der Schlafforschung drauf. Was ist der Jetlag per Definition?
Per Definition ist der Jetlag einfach, wenn die Zeit der inneren Uhr nicht mit der Tageszeit in der Umgebung zusammenpasst, weil man eben zum Beispiel eine Reise hinter sich hat, über mehrere Zeitzonen sehr schnell gereist ist. Ja, und dann passt einfach innere Zeit und äußere Zeit nicht mehr zusammen. Und Jetlag, das ist tatsächlich eine Schlafstörung, eine sogenannte zirkadiane, also den 24-Stunden-Rhythmus betreffende Schlaf-Wach-Rhythmusstörung. Vom Typ Jetlag. Ja, sehr technisch. Und es beschreibt aber ganz einfach eben Müdigkeit am Tag und nicht pennen können in der Nacht. Und meistens fasst man schon auch da noch die weiteren unangenehmen Symptome darunter, die sich ja bei so einem Jetlag ergeben. Also ist ja nicht nur der Schlaf betroffen, sondern man fühlt sich auch insgesamt irgendwie nicht so ganz pralle.
Ja, genau. Das ist auch so ein, was mache ich hier eigentlich? Ne? Also kann ich mich hier irgendwie zurechtfinden? Man fühlt sich auch so ein bisschen, ich nenne das immer ganz gerne so verwundbar. Weißt du, wenn du nicht so dein normales, selbstbewusstes, ich kann mein Leben vernünftig leben, ich bist, sondern so ein, irgendwie, was mache ich hier? Ich bin ein kleines, unschuldiges Tier und ich kann mich nicht so richtig orientieren und wer hilft mir? So, weißt du, was ich
ja.
meine?
Ja, und dann geht es einem halt auch einfach nicht gut. Also man hat so dieses allgemeine Unwohlsein, fühlt sich nicht so leistungsfähig und so, also unangenehm einfach.
Ja, es ist dieses, ich möchte doch bitte zu Hause in mein Bett. Auch wenn man sich selbst dafür entschieden hat, woanders hinzufahren. Man hat einfach so ein, fast schon so ein heimwehartiges, ich möchte jetzt woanders sein Gefühl, ne?
Ja.
Woran ich sofort gedacht habe, als wir uns überlegt haben, dass wir über Jetlag sprechen wollen, ist in unserer Schlafmangelfolge. Da haben wir ziemlich viel über die innere Uhr gesprochen, was die mit uns macht, wann die uns irgendwie wachregelt, wann sie uns nicht so wachregelt. Und du hast da was gesagt, auf das ich jetzt direkt mal zurückkommen will. Und das ist, unser Körper, der kann auf Licht reagieren. Und der kann sozusagen uns ein bisschen pushen, uns wacher machen, wenn er merkt, ah, da draußen ist es hell und jetzt ist es Tag. Warum funktioniert das nicht, wenn wir in ein anderes Land gereist sind? Also warum geraten wir überhaupt in diesen Jetlag?
Das funktioniert schon, aber der Körper muss sich an diese neue Zeitzone anpassen. Also die innere Uhr umzustellen, das ist halt nicht so einfach, wie dann dreht man an dem Rädchen und dann ist alles wieder schick, sondern das kostet Zeit. Also die Daumenregel ist, wir passen uns mit ungefähr 1 Stunde pro Tag an die neue Zeitzone an. Ja.
Das
und das heißt
heftig.
Halt auch, wenn wir jetzt zum Beispiel in die USA fliegen, Ostküste, 6 Stunden Zeitverschiebung, dauert im Schnitt ungefähr 6 Tage, bis wir den Jetlag wieder los sind.
Das heißt, wenn Menschen sagen, naja, wenn ich jetzt irgendwie nach Australien fliege oder nach Asien fliege, dann mache ich da mal lieber einen einmonatigen Urlaub, dann haben die genau recht damit. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass man da 10 Stunden im Flugzeug sitzt, sondern darum, dass man vielleicht die ersten 7 Tage oder mehr auch erstmal nicht so ganz so richtig genießen kann.
Mhm, genau. Und aber das Licht, was du angesprochen hast gerade, das ist tatsächlich entscheidend dafür, dass sich die innere Uhr dann auch wieder an die neue Zeitzone anpassen kann. Mhm. Denn über das Licht, also das Tageslicht draußen, bekommen wir ja Informationen über die Uhrzeit in unserer Umgebung. Und so kann die innere Uhr dann quasi wie neu lernen, aha, ah, okay, jetzt ist Morgen, okay, ich sollte mich mal umstellen, jetzt ist Abend, ah, okay. Und so schaffen wir es dann eben, ja, eigentlich auch erstaunlich flexibel, uns an so eine neue Zeitzone zu gewöhnen.
Mein Eindruck ist immer, dass es Leute gibt, die sind sehr anfällig für sowas wie einen wirklich krassen Jetlag. Also die stehen da nachts auf und tun Dinge, weil sie wirklich überhaupt nicht mehr pennen können. Mhm. Und andere, die legen sich halt einfach hin und irgendwann schlafen die dann schon, vielleicht wenn auch nicht so gut. Sind manche Leute da empfindlicher als andere?
Also so ein Jetlag erleben tatsächlich alle Menschen, also oder alle Lebewesen, könnte man auch sagen, die eine innere Uhr haben, können potenziell so ein Jetlag erleben.
Also aber auch Hunde natürlich oder Katzen, die man jetzt
auch Tiere
in irgendeinen
natürlich
Urlaub sagen.
Ja, auf jeden Fall. Oder Pferde, wenn man dran denkt, also so Sportpferde, die werden ja teilweise auch wirklich zu Wettbewerbsorten transportiert und die können dann auch so ein Jetlag haben, ja. Und beim Menschen jetzt ist es aber natürlich so, wie du gesagt hast, also manche spüren das einfach mehr oder leiden vielleicht da mehr unter den Symptomen als andere. Generell kann man sagen, dass ältere Menschen wohl ein bisschen mehr drunter leiden, weil die innere Uhr vielleicht so ein bisschen Flexibilität verliert. Vielleicht auch, weil die Lichtsignale nicht mehr so stark im Gehirn oder auf der Netzhaut und dann im Gehirn ankommen, weil die Linse im Auge mit dem Alter ein bisschen trüber wird, also die filtert dann mehr raus. Und auch der Chronotyp kann natürlich eine Rolle spielen. Also man sagt immer so, Daumenregel, Spättypen, die können sich ein bisschen leichter an eine Reise nach Westen anpassen und Frühtypen, die haben ein bisschen Vorteile, wenn es nach Osten geht.
Das ist ein gutes Stichwort, Christine, Ost und West.
Über Schlafen. Mythencheck.
Reisen in den Osten sind schlimmer als in den Westen. Das hört man immer wieder und wir kennen sie auch alle, diese Erklärungen. Du checkst diesen Mythos jetzt für uns. Was sagst du dazu?
Ja, das stimmt. Für die Mehrzahl der Menschen sind Reisen in den Westen, also ein Jetlag Richtung Westen, ist leichter auszugleichen als ein Jetlag nach einer Reise in den Osten.
Das heißt, in die USA können wir jetzt sagen zum Beispiel oder irgendwie Südamerika, Lateinamerika, alles irgendwie diese Richtung, ja?
Genau, ist leichter als irgendwie Richtung Asien zum Beispiel. Und das liegt daran, dass eine Reise nach Westen ja bedeutet im Endeffekt, dass sich der Tag verlängert. Also wir müssen länger wach bleiben. Während eine Reise nach Osten, also Richtung Asien, bedeutet, der Tag wird eigentlich kürzer. Wir müssten früher schlafen gehen. Und jetzt kann man sich natürlich als erstes mal vorstellen, so früher schlafen gehen ist schwerer als länger aufbleiben.
Ja.
Also wir können halt einfach nicht auf Kommando, sag ich mal, dann schlafen. Genau. Und dazu kommt noch, in unserer Chronotypenfolge haben wir da auch schon drüber gesprochen. Wer es noch nicht gehört hat, hört gerne mal rein, dass Menschen mit einem eher späteren Chronotyp, und das ist ja die Mehrzahl der Menschen, dass bei denen der innere Tag der inneren Uhr ein bisschen länger dauert als 24 Stunden. Und bei Frühtypen ist es ein bisschen kürzer als 24 Stunden. Und jetzt kann man sich vorstellen, bei jemandem, wo der innere Tag ein bisschen länger dauert als 24 Stunden, für denjenigen oder diejenige ist es auch leichter, sich an eine Verlängerung des Tages anzupassen. Und deshalb ist für die Mehrzahl der Menschen ein Jetlag nach einer Reise nach Westen leichter auszugleichen oder leichter zu ertragen als nach Osten.
Heißt, wir haben eigentlich so, die innere Uhr ist gepolt auf, der Tag hat 24 Stunden und sagen wir mal 15 Minuten oder 24,5 Stunden oder so. Und wenn wir den jetzt ausweiten auf 26 oder vielleicht auch mal 30 Stunden, das schaffen wir dann eher.
Genau, das schaffen wir nicht unmittelbar, aber die Tendenz geht für unsere innere Uhr in die richtige Richtung.
Das ist interessant. Das heißt, an diesem Mythos können wir eigentlich einen Check machen. Der stimmt, oder?
Der stimmt, ja.
Dann, was mich noch interessieren würde, ist, du hast jetzt eben schon mal gesagt, dass der Jetlag so funktioniert, dass wir pro Tag ungefähr in der Lage sind, so ein Stündchen uns anzupassen. Kann man denn sagen aus Studien, wie lange so ein Jetlag bei den meisten Leuten vielleicht so im Durchschnitt dauert, jetzt so in Tagen?
Mhm. Naja, es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Jetlag man jetzt hat, also über wie viele Zeitzonen man sich bewegt hat. Mit der Daumenregel 60 Minuten wären wir beim Jetlag von 6 Stunden bei ungefähr 6 Tagen. Man muss aber sagen, also verschiedene Körperfunktionen passen sich wohl auch unterschiedlich schnell an. Die Herzfrequenz, also wie schnell das Herz üblicherweise so zu einer bestimmten Tageszeit schlägt, das passt sich wohl relativ schnell an. Der Schlaf-Wach-Rhythmus, also das, was wir so eben am Schlaf merken, das liegt eher so im Mittelfeld. Und zum Beispiel der Rhythmus von Cortisol, also diesem Stress- und auch Wachheitshormon, der dauert noch ein bisschen länger. Das heißt also, die 6 Tage, das ist so ein Durchschnitt, aber bis man sich dann komplett angepasst hat, kann es auch noch ein bisschen länger dauern.
Das heißt, wir sind eigentlich zu einer Zeit, wo wir vielleicht schlafen wollen, irgendwie so ein bisschen in so einem Stresszustand wegen unserer falschen Hormone dann?
Genau. Oder zum Beispiel über Melatonin haben wir ja auch häufig schon gesprochen. Also das Hormon, was die innere Nacht signalisiert. Da fliegst du nach Westen und dann signalisiert deine innere Uhr dir, hey, es ist Nacht und Zeit zu schlafen, zu einer Zeit, wo es da eben noch irgendwie taghell ist und die Menschen gerade mal Abendessen gehen, wenn überhaupt.
Ja. Ich kann es mir so gut vorstellen. Vor allem, also was die Hormone angeht, da macht man sich ja eigentlich keine Gedanken drum, ne?
Nee. Aber man merkt halt die Auswirkungen.
Total.
Spannend finde ich zum Beispiel auch immer, das mit der Körpertemperatur, das finde ich, merkt man auch extrem, dass man dann zu irgendwelchen komischen Zeiten vollkommen anfängt zu schwitzen oder zu frieren, weil die Körpertemperatur einfach nicht zur Tageszeit passt.
Habe ich noch nie drauf geachtet. Muss ich mal machen.
Oder dass man plötzlich nachts auf Toilette muss, weil man eigentlich jemand ist, der nachts nie auf Toilette muss, weil die Nieren halt nun mal arbeiten.
Ah, ja, eigentlich total logisch. Aber klingt wirklich auch für den Körper total anstrengend. Was machen eigentlich so kleine Unterschiede mit uns? Also wenn wir jetzt, ich sag mal, nach Großbritannien fahren, ne, das ist ein Stündchen. Bringt das uns schon in so einen Jetlag-Zustand?
Ja, also natürlich muss sich die innere Uhr anpassen, auch bei einer Stunde. Ähnlichen Effekt haben wir ja auch mit der Zeitumstellung im Frühjahr und im Winter. Aber natürlich merkt man das längst nicht so stark, wie wenn man jetzt irgendwie über 6 Zeitzonen reist oder so. Aber ja, manche Menschen merken das und auch persönlich kenne ich das von Reisen nach Großbritannien oder auch dann zurück, dass man das schon durchaus merkt. Und ich war einmal auf einer Konferenz in der Türkei und das sind ja auch 2 Stunden und das finde ich, das hat man schon deutlich gemerkt.
Ja, also ich bin da, glaube ich, nicht so empfindlich. Ich kriege das nicht so mit. Aber wie du sagst, ist vielleicht auch ein bisschen Typfrage. Es gibt auch so Stimmen aus der Forschung, die auch sagen, hey, eine Zeitumstellung, das sollten wir überhaupt nicht mehr machen, weil das ist so ein Mini-Jetlag im Leben und der ist wirklich gesundheitlich schon irgendwie echt katastrophal. Was sagst du dazu?
Ja, also es ist eine kleine Umstellung. Im Frühjahr fällt den meisten Menschen die Anpassung ein bisschen schwerer, weil die Umstellung im Frühjahr eben eine Reise nach Osten entspricht. Wir haben es gerade im Mythencheck schon gesagt. Ja. Und die Zeitumstellung im Herbst, das entspricht eher einer Reise nach Westen. Wie stark man das merkt, das ist sicher individuell verschieden. Die meisten Menschen sagen, sie passen sich so innerhalb von 1 bis 3 Tagen an. Also man kann sich anpassen, aber man merkt es halt schon ein bisschen. Langfristige Studien dazu, wie gesundheitsschädlich das möglicherweise ist, gibt es aber nicht, das muss man sagen. Auch wenn es natürlich kurzfristige Effekte gibt.
Ich habe das Gefühl, je länger wir hier über diese Schlafthemen sprechen, desto mehr sprechen wir auch über die innere Uhr und das Tageslicht. Mhm. Weiß man, warum das eigentlich so wichtig ist für die innere Uhr? Weil ich erinnere mich, dass wir auch mal über eine Studie gesprochen haben, dass man zum Beispiel Hamstern so einen gewissen Teil im Körper entfernt hat, der für die innere Uhr wichtig ist und dass die dann auch durcheinander waren. Also dass es auch was in uns gibt. Aber wir sagen trotzdem immer mal, hey, Tageslicht super, super wichtig. Also dieser externe Faktor.
Mhm. Ja, also wir kommen irgendwie immer wieder auf das Tageslichtthema. Ja, okay, es ist natürlich auch mein Forschungsthema. Aber ja, es ist so, also wir haben ja diese innere Uhr eben im Gehirn. Und jetzt ist es aber so, dass unser Körper ja irgendwie auch sich synchronisieren muss, also einen Kontakt halten muss zur Umwelt. Und das geschieht eben über das Licht. Und jetzt kann man sich auch fragen, warum das Licht und warum nicht Nahrungsaufnahme oder Bewegung oder so. Und da muss man einfach sagen, naja, die Sonne geht jeden Tag auf. und sie geht jeden Tag unter, komme was wolle. Bei der Nahrung ist so, naja, wenn jemand nicht gejagt hat, dann gab es vielleicht halt auch mal einfach nichts. Und was dazu kommt auch noch ist, dass eine Umdrehung der Erde um sich selbst immer genau 24 Stunden dauert. Und insofern ist das Tageslicht einfach der absolut zuverlässigste Zeitgeber, so nennen wir etwas, was eben der inneren Uhr signalisiert, welche Zeit es ist. Tageslicht ist der absolut zuverlässigste Zeitgeber, den wir in unserer Umgebung finden können. Und deshalb ist es so wichtig.
Was ich mich noch gefragt habe, ist, es gibt ja diesen Effekt der ersten Nacht. Also wir schlafen sowieso in einem fremden Bett, wenn wir da in der ersten Nacht sind. Nicht so ganz ruhig. Unser Körper ist in so einer Lauerstellung. Was passiert hier? Ist es irgendwie gefährlich? Die haben wir, wenn wir irgendwo hinreisen. Dann kommt dieser Jetlag. Und ich meine, vielleicht haben wir auch noch irgendwie die Nacht im Flugzeug verbracht, die Nacht vorher und haben irgendwie voll den Schlafmangel. Also heißt das, wir haben da so eine, so ein Paket an Faktoren, warum das irgendwie einfach nicht funktionieren kann, wenn wir weit reisen?
Ja, also da kommen sicher mehrere ungünstige Faktoren zusammen. Ich würde jetzt mal denken, so beim richtigen Jetlag, also wenn man jetzt irgendwie in die USA fliegt, also 6, 7, 8, 9 Stunden Zeitverschiebung, dann spielt wahrscheinlich dieser Effekt der ersten Nacht. Also, dass man in der ersten Nacht eben nicht so ruhig und gut schläft, gar nicht so die Riesenrolle, weil der Jetlag einfach natürlich voll reinhaut. Ja, und da muss man natürlich auch sagen, so in der ersten Nacht ist der Jetlag vielleicht auch noch gar nicht so schlimm. Wenn zum Beispiel eben die Reise sehr anstrengend war, zum Beispiel ich habe im Flugzeug gar nicht geschlafen, dann hole ich erstmal Schlaf nach und dann kommt der Jetlag vielleicht erst so in der zweiten Nacht. Also man kann jetzt nicht sagen, da kommen irgendwie mehrere Faktoren zusammen und es betrifft alles die erste Nacht, sondern die wirken auch so ein bisschen zu verschiedenen Zeitpunkten.
Sind eigentlich Leute, die sowieso schon Insomnie haben, also eine Ein- und oder Durchschlafstörung, du sagst immer so schön, ich kann das nicht so schnell sagen wie du, haben die mehr Probleme mit Jetlag, weil die eh schon, ich sag mal, einen irgendwie vulnerablen Schlaf haben?
Also man muss ja sagen, Jetlag führt ja bei vielen Menschen zu Insomniesymptomen. Also das sind ja die Symptome eines Jetlags, nämlich dass man am Tag müde ist und in der Nacht nicht schlafen kann.
Ja, stimmt, und sich wälzt und so.
Genau.
Ja.
Genau.
Und unbedingt schlafen.
Genau. Und ob Menschen mit einer Insomnie jetzt stärkere Jetlag-Symptome haben, da habe ich tatsächlich keine Studie dazu gefunden. Und ich glaube, auch da ist es wieder so, da kommen natürlich verschiedene Dinge zusammen, die den Schlaf besser, aber auch schlechter machen können. Also eine Reise nach Westen führt eher zu Durchschlafproblemen, aber das Einschlafen ist meistens gar nicht so das Problem, weil für die innere Uhr ist es ja dann schon mitten in der Nacht, wenn ich dort endlich schlafen darf.
Ja.
Und bei Patientinnen und Patienten, die sonst Schwierigkeiten mit dem Einschlafen haben, könnte es dann sogar weniger ein Problem sein. Für Menschen, die aber jetzt sowieso schon eher Durchschlafprobleme haben, die könnten dann natürlich verstärkt werden.
Ja. Kommen wir zu der Frage aller Fragen, nämlich ob wir was tun können, um uns irgendwie vorzubereiten, um die Sache besser zu machen. Fangen wir doch mal bei der Vorbereitung an, oder? Kann man sich vorbereiten? Also jetzt sagen wir mal, schon vorher den Schlafrhythmus anpassen, ist vielleicht ein bisschen verrückt, hat vielleicht auch nicht jeder die Zeit für, aber man könnte es ja versuchen. Also was weiß ich, man kann auch vielleicht seine Mahlzeiten anpassen. Also können wir da überhaupt so rumtricksen, wenn ja das Tageslicht, wo wir noch zu Hause sind, ja zu unserem alten, normalen Rhythmus passt?
Ja, also ein bisschen kann man da sicher was dran drehen, kommt natürlich auch drauf an, wie groß die Zeitverschiebung ist. Und sowas wie 6 Stunden, das kann man natürlich nicht bewerkstelligen. Aber so bei 1 bis 2 Stunden, denke ich, da lohnt sich, wenn man das machen möchte, lohnt sich es drüber nachzudenken. Allerdings ist natürlich auch der Jetlag dann nicht so schlimm.
Ja, klar. Ist die Frage, ob man sich vorbereiten muss, ne?
Genau. Und eine vollständige Anpassung jetzt irgendwie auch bei 6 Stunden oder so, das ist echt schwierig. Also da muss man super diszipliniert sein, auch irgendwie echt gut planen. Und das ist halt auch schwierig, weil man hat ja vorher auch Alltag. Also man muss sich ja eben dem Tageslicht aussetzen, kann sich ja nicht irgendwie abschotten in einer dunklen Wohnung oder so. Und dann ist einfach eine komplette Umstellung auch gar nicht möglich.
Ich habe übrigens gelesen, dass so Geschäftsreisenden, die dann irgendwie viel unterwegs sind, empfohlen wird, sie sollen am Zielort einfach den Rhythmus, den sie von zu Hause kennen, weiterleben, weil sie ja gar nicht die Zeit haben, sich quasi anzupassen. Das klingt in meinen Augen auch irgendwie völlig absurd. Was sagst du dazu?
Naja, also wenn die keine Meetings am Zielort haben, kann es funktionieren.
Gut, ich glaub, Meetings sind der Grund für Geschäftsreisen.
Ja, Braucht natürlich auch da viel Planung. Ja, also kann man schon machen, wenn man jetzt irgendwie ganz kurz unterwegs ist. Ja, aber generell ist es natürlich so, sobald ich auch einen Lichteinfluss über das Tageslicht habe, fängt meine innere Uhr ja automatisch an, sich anzupassen. Das ist ja keine bewusste Entscheidung, sondern das macht die ganz von sich alleine. Und da hätte man vielleicht eher so ein bisschen Mühe, dann das zu verhindern. Also irgendwie mit ganz dunkler Sonnenbrille und so.
Ja, da müsste man die ganze Zeit mit Rollos unten in irgendwelchen Meetingräumen sitzen. Mhm. Wobei es ja auch nicht so ein unrealistisches Szenario wahrscheinlich. Was hältst du von so Tricks wie, man kommt ins Flugzeug rein und man stellt dann sofort seine eigene Armbanduhr oder Handy auf die Uhrzeit im Ankunftsland um?
Ja, also die innere Uhr interessiert es jetzt wahrscheinlich nicht so, weil die orientiert sich einfach am Licht. Aber das kann natürlich gedanklich helfen, sich auf die neue Zeit einzustellen. Ja, also ich mache das auch immer so.
Ah, okay. Nee, ich mache das gar nicht so. Weil ich finde das immer irgendwie ganz schön zu wissen, so in Deutschland ist es jetzt so und so viel Uhr. Mhm. Ich habe mich auch gefragt, was bringt dieses Mahlzeiten anpassen? Weil viele kennen das wahrscheinlich, dass wenn man auf so einem längeren Flug irgendwie ist, dann kommen die um so eine wirklich unchristliche Uhrzeit, ballern das Licht an und so buff. Frühstück. Und du sitzt da echt so und denkst, was wollen die denn jetzt hier so, ne? Also ich bin jetzt überhaupt nicht auf Frühstück gepolt. In meiner Welt ist es gerade irgendwie, ich weiß nicht, 2 Uhr nachts oder so. Aber du kriegst dann diese Mahlzeit und zu einem anderen Zeitpunkt bekommst du die auch nicht. Und ich nehme mal an, dass da ja was dahinter steckt, dass die Fluggesellschaften sich das schon ganz gut überlegt haben, oder?
Also das macht schon Sinn. Ich meine, du hast jetzt auch gesagt, die machen alles Licht an. Das hat sicher wieder einmal den größeren Effekt.
Ah, okay.
Aber auch sowas wie Mahlzeiten, also Nahrungsaufnahme oder Bewegung, das sind eben auch so Zeitgeber, wie wir sie nennen. Also auch die haben einen gewissen Informationsgehalt für die innere Uhr und helfen so bei der Umstellung. Also das macht durchaus Sinn, dass man die Nahrung dann zum Beispiel auch zu den Zeitpunkten zu sich nimmt, zu denen man sie auch am Zielort zu sich nehmen würde.
Ah ja, okay, weil der Körper dann irgendwie auf Verdauung aus ist, der denkt sich, okay, muss ja Tag sein, wenn ich jetzt hier sowas tun muss und dann kuppelt der irgendwie an, dass wir uns umstellen, ja?
Genau.
Und bei Bewegung nehme ich an, es ist dasselbe. Das heißt, wenn man im Flugzeug rumläuft, dann hilft das nicht nur gegen Thrombose, sondern das sagt dem Körper auch, es ist jetzt Zeit, wach zu sein. In der Nacht laufen wir nicht rum, sondern es ist jetzt Tag.
Genau. Also alle Dinge, die der inneren Uhr, dem Körper signalisieren, das ist jetzt eine Zeit, zu der solltest du wach sein oder wahlweise auch schlafen, sind sinnvoll.
Was ich mich immer gefragt habe, ist, was ist mit einem Nap? Weil eigentlich, man kennt es ja, das kann mal auch der totale Killer sein, weil man dann überhaupt nicht mehr rauskommt, fühlt sich an wie Schichtarbeit. Also weiß ich nicht, wenn ich mal um 4 oder 5 arbeiten muss und mich dann mittags hinlege, muss ich mich echt triezen, damit ich dann wieder rauskomme. Kann das gut sein oder killt es einen bei Jetlag?
Ja, also das kann schon hilfreich sein, aber auch da sollte man halt einfach schauen, wie wir auch in unserer Folge zu Powernaps besprochen haben, dass es nicht zu lang ist. Und das ist vielleicht in so einer Situation echt schwierig, weil man dann super diszipliniert sein muss und sagen muss, ey, wenn der Wecker jetzt in 20, 25 Minuten klingelt, dann muss ich wieder aufstehen.
Ja.
Weil die Gefahr besteht natürlich, dass man dann einfach weiter schläft. Und dann wird es am Abend echt schwierig mit dem Einschlafen.
Und ich finde es auch wirklich spannend, das erklärt mir jetzt auch so einiges, dass der Körper dann einfach, weißt du, so temperaturmäßig ist der woanders und der findet es wahrscheinlich wirklich noch viel, viel schlimmer als bei einem ganz normalen Nap zu Hause, jetzt da wirklich raus zu müssen, weil der echt denkt so, ey, sorry, was soll das mit dem Wecker? Wir haben doch, ich weiß nicht, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr nachts.
Genau.
Ja,
genau.
Kann ich total gut nachvollziehen. Ja.
Für den Körper ist Nacht und der möchte einfach nur schlafen.
Kaffee, würdest du das empfehlen?
Ja, hilft auf jeden Fall, denke ich. Aber würde ich halt einfach auch so wie zu Hause machen, dass man zum Beispiel jetzt sagt, nach 15 Uhr verzichtet man dann auf den Kaffee. Da würde ich eher andere Dinge empfehlen, um sich danach noch wach zu halten, wenn man das machen muss.
Das ist immer so eine disziplinierte Regel. Nach 15 Uhr. Ich halte mich da nie dran, um ehrlich zu sein.
Ja, also ich glaube auch, weißt du, zu Hause, wenn man dann trotzdem gut schlafen kann,
dann
ist es wirklich auch egal. Da kann man sehr entspannt sein.
Ja, aber in so einer Situation?
Ich glaube, in so einer Situation sollte man halt einfach schauen, dass man alles tut, damit man dann wirklich in der Nacht dort auch gut schlafen kann.
Wir müssen dringend noch über ein Hilfsmittelchen reden, wo ich mich schon die ganze Zeit drüber freue, dass wir jetzt gleich noch drauf kommen. Melatonin.
Yes.
Ist das ein wirklich Wundermittelchen gegen Jetlag, wo du jetzt auch sagen würdest, ist okay, das in dem Moment einzunehmen?
Ja, also bei Wundermittel wäre ich jetzt vorsichtig. Also das führt jetzt auch nicht irgendwie dazu, dass magischerweise dann dieser Jetlag weg ist. Aber Melatonin signalisiert ja als Hormon dem Körper, es ist jetzt Nacht und es ist Zeit zu schlafen. Und es macht ja auch ein bisschen müde. Und deshalb kann man das bei einem Jetlag durchaus empfehlen. Das kann bei der Umstellung helfen, weil es eben dem Körper zu einer Zeit, wo er sich vielleicht nicht so sicher ist, ob jetzt Nacht ist, sagt, ja, doch, es ist Nacht, also bitte schlaf.
Ja, das kann ich mir total gut vorstellen, weil wir dann wahrscheinlich ja auch natürlicherweise nicht so richtig in der Lage sind, in dem Moment, wo es im Ankunftsland Nacht ist, Melatonin zu produzieren, oder?
Mhm, genau. Und ja. Also tatsächlich, Jetlag ist wirklich eine der Situationen, wo man Melatonin empfehlen kann. Bei einer Insomnie, also Ein- und oder Durchschlafstörungen eher nicht. Mhm. Aber beim Jetlag kann man das durchaus empfehlen. Ich würde nur auch empfehlen, lieber ein Produkt aus Deutschland oder aus Europa mitzunehmen und das nicht am Zielort zu kaufen, weil man da oft nicht so genau weiß, was dann da auch drin ist.
Ja, und also Arzneimittelgesetze sind ja zum Teil auch völlig anders, ne?
Mhm, genau.
Da reagiert man dann vielleicht auch ziemlich stark drauf. Was würdest du sagen, ist mit normalen Schlafmitteln eher nicht empfehlenswert?
Also von verschreibungspflichtigen Schlafmitteln würde ich jetzt eher abraten. Die haben ja durchaus auch Nebenwirkungen und so ein Jetlag, das ist vorübergehend und das ist eigentlich für den Körper ja was völlig Harmloses.
Mhm.
Wenn man jetzt aber sagt, man leidet da wirklich sehr drunter, dann könnte man das natürlich auch ausprobieren, ja.
Ich habe noch so alle möglichen lustigen Facts im Netz gefunden, die würde ich mal schnell mit dir durchgehen.
Mhm.
Zum Beispiel, dass Nahrungsergänzungsmittel helfen würden. Es gibt wirklich so Seiten, da kannst du dir quasi das volle Package bestellen, wenn du irgendwie viel unterwegs bist. Und da empfehlen sie bestimmte Vitamine oder Magnesium. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendeinen Effekt hat. In meinen Augen sieht es aus wie Werbung und man soll halt einfach was kaufen. Aber du kannst es vielleicht mal aufklären.
Ja, also ich würde es auch eher, glaube ich, unter Werbung oder Geldmacherei verbuchen.
Ja.
Also Schaden tut sicher nicht, so ein bisschen Magnesium. Aber ich kenne dazu jetzt keine Studie, dass das jetzt irgendwie ein Wundermittel bei Jetlag wäre.
Ja, ich habe woanders gefunden, man soll morgens proteinreich essen und abends Kohlenhydrate nehmen, um sich einzuschläfern. Jetzt haben wir schon mal in unserer Hitzefolge drüber geredet. Da hattest du eine Studie dabei, dass Pasta am Abend uns eher aufwärmt, weil der Körper so viel mit Verdauen zu tun hat. Ich nehme an, diese Proteine morgens und Kohlenhydrate abends Geschichte ist auch Quatsch.
Das klingt schon so kompliziert.
Ja.
Ich würde einfach so essen wie zu Hause. Also morgens Frühstück, mittags Mittagessen und abends Abendessen. Und ich glaube, das funktioniert dann wahrscheinlich ganz gut.
Ja. Lass uns nochmal an dieser Tippsstelle, wo wir hier sind, auf das Tageslicht zurückkommen. Du würdest bestimmt sagen, wir sollen versuchen, sehr viel im Tageslicht zu sein, damit die innere Uhr schnallt, welche Tageszeit wir haben und wann es dunkel wird und so weiter.
Und man kann aber auch tatsächlich noch ein bisschen mit dem Zeitpunkt, zu dem man versucht, dann besonders viel Tageslicht zu bekommen oder besonders intensives Tageslicht zu bekommen, arbeiten. Und bei Reisen nach Westen sollte man sich am besten eher später am Tag dem Tageslicht aussetzen, weil das sorgt für eine Verzögerung der inneren Uhr und erleichtert damit die Anpassung. Am Morgen sollte man das Tageslicht aber dann eher meiden, also da vielleicht eher zum Beispiel eine dunkle Sonnenbrille aufsetzen. Ja, und bei einer Reise nach Osten ist es genau umgekehrt. Am besten möglichst früh am Tag das Tageslicht aufsuchen, also Frühstück auf dem Balkon oder so. Das sorgt für eine Vorverlagerung der inneren Uhr und dann sollte man aber das Tageslicht oder überhaupt Licht, auch künstliches Licht am Abend versuchen zu meiden.
Heißt Faustregel, wir sind nach Kanada geflogen, da setzen wir uns schön ins Café am Nachmittag draußen, ja, und wir sind irgendwie, weiß ich nicht, nach Vietnam geflogen. Und da würden wir eher sagen, bitte Frühstück in der Sonne und abends vielleicht eher reingehen in die Bar.
Genau.
Ja, genau. Das ist spannend. Sonst noch irgendwelche Tipps, die ich bei meiner super Netzrecherche vielleicht übersehen habe, die wirklich helfen?
Also ich glaube, mit dem Tageslicht, da ist man wirklich schon ganz gut dabei. Melatonin. Und ansonsten ist es halt auch einfach echt eine Disziplinfrage. Also ja, das hilft halt nichts. Also wenn man diesem starken Bedürfnis dann zu einer Zeit zu schlafen, wo eigentlich am Zielort noch gar nicht Nacht ist, nachgibt, dann macht man sich's wahrscheinlich eher ein bisschen schwerer.
kann ich mir total gut vorstellen. Also dieses, wenn ich mich jetzt hinlege, dann ist es vorbei. Dann ist alles nur noch schlimmer. Und dann wache ich, weiß ich nicht, um 2 Uhr auf und will dann überhaupt nicht mehr pennen.
Und ich sage ja manchmal auch so, dieser Schlafdruck, also wenn der innere Akku, den wir haben, so ganz, ganz leer ist und die Tendenz zu schlafen eben ganz hoch deshalb auch ist, das kann man ja auch für sich nutzen. Und das ist manchmal fast so wie unser stärkstes inneres Schlafmittel. Und wenn man jetzt halt zu einer Zeit schläft, wo es am Zielort nicht vorgesehen ist, dann nimmt man sich dieses innere Schlafmittel, was einem dann am Abend eben helfen könnte.
Heißt, es hilft uns, die Müdigkeit ein kleines bisschen lieb zu haben an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall.
Weil sie uns in den Schlaf hilft. An der Stelle wünschen wir euch einen guten Schlaf und wir hoffen, dass ihr vielleicht irgendeine schöne Reise geplant habt, mit oder ohne Jetlag, ist an der Stelle vielleicht auch egal. Wenn ihr Themenvorschläge für uns habt, dann schreibt uns doch gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Da freuen wir uns sehr auch über Feedback. Und dann, wo auch immer ihr seid, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.